Wir haben heute den 28.05.2025. Wir starten mit der Tagesschau. Ich habe einen Artikel, einen Folgeartikel. Es wurde ja in den letzten Wochen und Monaten wurden ja immer mehr russische Agenten oder Wegwerfagenten festgenommen, die Anschläge auf deutschem Hoheitsgebiet geplant haben und in Europa. Anklage gegen 3 mutmaßliche Spione Russlands. Die Bundesanwaltschaft hatten gegen 3 Männer Anklage erhoben. Sie sollen in Deutschland für Russland spioniert haben. Möglicherweise sollte eine Zielperson sogar getötet werden. Die Bundesanwaltschaft hat in Frankfurt am Main Anklage gegen 3 mutmaßliche Spione erhoben. Sie sollen von einem russischen Geheimdienst beauftragt worden sein, in Deutschland einen früheren Kämpfer der Ukraine auszuspähen, womöglich mit der Tötungsabsicht. Das teilte die oberste deutsche Anklagebehörde mit. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt muss nun entscheiden, ob und wann er einen Prozess ansetzt. Bei den Angeschuldigten handelt es sich laut Bundesanwaltschaft um einen Ukrainer, einen Armenier und einen Russen. Die Behörde wirft ihnen vor, in einem besonders schweren Fall für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Der Armenier soll Anfang Mai 2024 den Auftrag bekommen haben, einen sich in Deutschland aufhaltenden Mann auszuspähen, der nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine für die ukrainischen Streitkräfte gekämpft hatte. Der Angeschuldigte habe dazu die beiden mutmaßlichen Komplizen angeworben. Am 19. Juni sollte die Zielperson zu einem Treffen in einem Café in der Frankfurter Innenstadt gelotst werden. Die mutmaßlichen Agenten wollten dort den Mann identifizieren und nähere Informationen über ihn gewinnen. Der hatte sich aber zuvor an die deutsche Polizei gewandt, sodass es nicht zu dem Treffen kam. Die Beschuldigten wurden von Beamten des Hessischen Landeskriminalamts festgenommen. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft vermutet, dass die Ausspähaktion der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen in Deutschland diente. Möglicherweise sollte die Zielperson nach ihrer Einschätzung sogar getötet werden. Das ist eine aktuelle Anklage des letzten Jahres von 3 Spionen. Das ist noch nicht das, was vor wenigen Wochen passiert ist. Die Agitatoren, die in der Schweiz und in Deutschland festgenommen werden. Ich glaube, es war in der Schweiz und Deutschland. Die sind ja auch schon, da gibt es ja auch schon Untersuchungshaft und alles Mögliche. Ich möchte an dieser Stelle sagen, diese Form der Wegwerfagenten, das ist nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, ist ein eindeutiger Indikator, dass wir uns im Krieg, in einem hybriden Krieg mit Russland befinden. Russland ist sich dessen schon seit einigen Jahren bewusst und verübt kriegerische Aktionen. Anschläge auf DHL-Flugzeuge, auf die Paketinfrastruktur, geplante Anschläge auf die Infrastruktur. Es sollen Flugzeuge zum Absturz gebracht werden, es sollen Explosionen stattfinden, all das passiert schon jetzt. Es sind Tötungsabsichten. Es ist wichtig, diese Realität anzuerkennen. Russland befindet sich im Krieg mit der westlichen Welt, mit dem Krieg mit Deutschland. Das israelische Militär hat nach Angaben von Regierungschef Netanyahu den Bruder des einstigen Hamas-Anführers Jihai al-Sinwar, Mohammed al-Sinwar, getötet. Über den Tod von Mohammed al-Sinwar war bereits spekuliert worden. In einer Rede im Parlament zählte Netanyahu mehrere von Israel getötete Hamas-Führer auf. Dabei erwähnte er auch Mohammed al-Sinwar. Dieser galt nach dem Tod seines Bruders als der neue starke Mann in der islamistischen Miliz. Israelische Medien hat nach einem Angriff Israels auf ein Krankenhaus, Jesus fucking Christ, in Shan Yunis im südlichen Gazastreifen vor mehr als 2 Wochen berichtet, dass dieser Mohammed al-Sinwar gegolten habe. Verteidigungsminister Katz sagte zuletzt, al-Sinwar sei bei einem Angriff, Zitat, allen Anzeichen nach ausgeschaltet worden. Eine offizielle Bestätigung von Israels Armee für dessen Tod gab es bislang nicht. Auch die Hamas äußerte sich noch nicht dazu. Bei dem Angriff wurden mehrere Menschen getötet. Die israelische Armee teilte ohne weitere Details mit. Es habe sich dabei um einen, Zitat, präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen in einem Kommando- und Kontrollzentrum gehandelt. Also so nennen die Krankenhäuser im Gazastreifen. Nachdem das israelische Militär den Hamas-Militärchef Mohammed Daif im vergangenen Jahr getötet habe, wurde al-Sinwar zum neuen Chef des bewaffneten Hamas-Arms, der sogenannte Qassam-Brigaden. So, also ich weiß jetzt nicht, wann das passiert sein soll. Ich habe die Mitteilung jetzt einfach mal wiedergegeben, weil ich das im Deutschlandfunk gelesen habe. Ja, das K in Krankenhaus steht für Kommandozentrum. Es gibt so viele Angriffe im Zusammenhang mit ziviler Infrastruktur im Gazastreifen. Da wurde ja alles schon den Erdboden gleich gemacht, dass es mir schwerfällt, da jetzt noch irgendwelche Sachen auseinander zu klamüsern. Ich halte das für relevant genug, als dass man darüber sprechen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht genau, und das steht hier auch nicht drin, ob das irgendwelche Konsequenzen für die Hamas selber hat. Erfahrungsgemäß ist im Umgang mit solchen Terrororganisationen mit konventionellen militärischen Mitteln nicht so viel zu machen. Und die Erfahrung kann man ganz einfach auf die letzten 20 Jahre in Afghanistan zurückführen, die auch nichts gebracht haben. Aber ich teile das trotzdem für euch mit. Ja? Späte Einsichten in Deutschland. Bis vor wenigen Wochen waren kritische Stimmen zu Israels Kriegsführung selten. Umso bemerkenswerter sind nur die klaren Worte von Bundeskanzler Friedrich Merz. Damit könnte er zum Vorbild werden für andere Politiker und Teile der Medienlandschaft. Der Publizist Daniel Gerlach sprach vor wenigen Tagen mit dem ZDF. Er habe den Eindruck, dass in Teilen der politischen Elite in Deutschland das Verhältnis zu Israel etwas Sektenhaftes bekommen habe, sagte der Nahostexperte. Diese Menschen befinden sich in einem geschlossenen Weltbild und seien gar nicht mehr zugänglich für sachliche Argumente. Eine heftige Wortwahl, aus der aber Verzweiflung spricht über die Haltung vieler deutscher Politikerinnen und Politiker. Die dazugehörige Tonalität hatte Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz vorgegeben, wenige Wochen nach dem Hamas-Terrorangriff des 7. Oktober 2023. Solidarität mit Israel nach dem schlimmsten Angriff seit der Staatsgründung. Darüber herrschte Konsens. Aber Scholz ging noch weiter, als er sagte, dass Israel ein Staat mit sehr humanitären Prinzipien sei. Ich lasse das kurz wirken. Er habe keinen Zweifel, dass sich die Armee an die Regeln des Völkerrechts halte. Dieses pauschale Urteil war damals schon fehlerhaft und es passt in den folgenden Monaten immer weniger zur Trümmerwüste, in die Gaza mit Israels Bomben verwandelt wurde und zu den tausenden getöteten Kindern. Doch große Teile der Politik suchten ihr Heil weiter in einfachen Wahrheiten. Etwa, dass die Hamas für alle Toten dieses Krieges verantwortlich sei, dass Israel praktisch keine andere Wahl bleibe, als Zivilisten zu töten, weil sich die Hamas hinter ihnen verschanze. Besonders wenige kritische Stimmen waren bis vor wenigen Wochen aus der Union zu hören. Umso bemerkenswerter ist das, was CDU-Chef Friedrich Merz nun sagt. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, sagte der Kanzler, lasse sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus begründen. Doch zuvor hatten es Minister von Israels Regierung, die Zerstörung und ethnische Säuberung propagieren, auch für deutsche Politiker praktisch unmöglich gemacht, sich Israels Kriegsführung noch schön zu reden. Ein Aufschrei auf israelischer Seite blieb nach den klaren Worten des Bundeskanzlers übrigens aus. Im Gegenteil. Zitat: Wir hören sehr gut zu, sagte Israels Botschafter wörtlich. So kann Merz zum Vorbild für Politikerinnen und Politiker werden, die aus Verunsicherung oder gar der Furcht des Antisemitismus verdächtigt zu werden, bislang geschwiegen haben. Die klaren Worte aus Deutschland könnten auch dem US-Präsident Donald Trump mit Donald Trump zusammenhängen. Dessen vermeintliche Wahrheiten sind noch einfacher und grobschlächtiger. Nicht nur mit Blick auf den Nahen Osten. Von so viel Plumpheit kann sich Deutschland nun absetzen. Nur spät kommen die Einsichten in der deutschen Politik und in Teilen der Medienlandschaft. Sehr spät. Ich will, und ihr wisst das, wir haben diese Nachrichten auch konsumiert und wir haben diese Nachrichten gesehen. Ich habe euch sogar den Ausschnitt vorgespielt, der da formuliert wurde, weil es ein absoluter Wahnsinnsumschwung war in der Rhetorik der Bundesregierung und des Bundeskanzlers. Ich finde es unabhängig davon, ob es spät ist, jetzt richtig diese Worte zu wählen, weil diese Worte der erste Schritt der Konsequenzen sind. Und wenn diese Worte gewählt werden, und diese Worte wurden gewählt, diese Formulierungen haben stattgefunden, die Medien haben darüber berichtet, das hat sich manifestiert, es wurde nicht zurückgerudert, dann ist die nächste Konsequenz der sofortige Stopp der Waffenlieferung nach Israel. Das ist die Konsequenz. Das, was da vor Ort passiert, hört nicht auf. Die Konsequenz ist also das Stoppen von Lieferungen militärischer Unterstützung nach Israel. Das ist die Konsequenz. Friedrich Merz hat anerkannt, dass da diese Gräueltaten geschehen. Das ist anerkannt. Merz sichert der Ukraine umfassenden Beistand zu. Bruder, Merz ist auf der Gewinnerstraße. Merz ist legit auf der Gewinnerstraße. Beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin ist auch über Waffenlieferungen diskutiert worden. Während die Ukraine weiter auf Taurus-Marschflugkörper hofft, kündigte Merz eine andere Form der Hilfe an. Bei ihrem Treffen in Berlin haben Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj über die Lage in der Ukraine und das künftige gemeinsame Vorgehen beraten. Dabei ging es auch um die Lieferung weitreichender Waffen, der viel diskutierten Taurus-Marschflugkörper. Auf die Frage, ob die ukrainische Armee weiter Taurus benötige, sagte Selenskyj, Zitat: Bezüglich weitreichender Waffen, die Deutschland herstellt oder auch andere Länder herstellen, natürlich brauchen wir das. Natürlich werden wir dieses Thema diskutieren. Zitat Ende. Insgesamt verließ das Gespräch nach Darstellung beider Politiker konstruktiv und vertrauensvoll. Merz fasste das Gespräch, die Gesprächsinhalte anschließend in 5 Punkten zusammen. Erstens sei sich die Ukraine und Deutschland seit dem russischen Überfall näher gekommen. Zitat, das wollen wir weiter ausbauen. Er kündigte für Ende des Jahres deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen an, die es viele Jahre lang nicht gegeben habe. Zweitens betonte Merz, der Krieg dürfe nicht alles überschatten. Zitat, deshalb denken wir gemeinsam im Voraus in eine Zukunft jenseits des Krieges. Es seien Gespräche mit Vertretern der Wirtschaft über Zukunftschancen geplant. Zitat, das Potenzial für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit ist da. Die Themen liegen auf der Hand. Energie, Infrastruktur, Bau, Landwirtschaft, Maschinenbau, Medizintechnik, viele weitere Branchen. Wir wollen dieses Potenzial gemeinsam erschließen. Zitat Ende. Mit Blick auf die diplomatische Bemühung der Ukraine und des Westens um eine Waffenruhe sagte der Kanzler drittens, Selenskyj habe sehr klar gemacht, dass niemand den Frieden mehr wolle als die Ukraine. Zitat, die Ukraine ist bereit, im nächsten Schritt technische Gespräche mit Russland zu führen, ganz gleich an welchem Ort, sei es im Vatikan, in Genf oder an jedem beliebigen dritten Ort. Wir Europäer sind bereit, diese Gespräche zu unterstützen. Zitat Ende. Russland hingegen spiele auf Zeit. Zitat, das Positionspapier für Verhandlungen, das Präsident Putin vor über einer Woche zugesagt hat, lässt bis heute auf sich warten. Zitat Ende. Viertens kündigte Merz an, dass Deutschland die militärische Unterstützung fortsetzen und ausbauen werde, damit sich die Ukraine weiter gegen die russische Aggression wehren könne. Hierzu sei die Unterzeichnung eines Abkommens über die Produktion von weitreichenden Waffen in der Ukraine geplant. Es werde keine Reichweitenbeschränkungen mehr geben. Zitat, die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebietes. It's really happening! So Merz, dies sei der Beginn einer neuen Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit. Abschließend und als 5. Punkt resümierte der CDU-Politiker, Zitat, wir wollen, dass die Waffen in der Ukraine schweigen. Wir wollen einen dauerhaften Frieden für die Ukraine und wir wollen Sicherheit für ganz Europa. Zitat Ende. Um dies zu erreichen, werde man sich in engstmöglichen Partnerschaften mit den Verbündeten abstimmen. Selenskyj hob die Bedeutung des kürzlich erfolgten Besuchs von Merz gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Polen und Großbritannien hervor. Ebenso wichtig und detailreich sei das heutige Treffen gewesen. Zitat, Deutschland ist einer der führenden Partner für eine Weltordnung, die auf Frieden basiert, so Selenskyj. Regeln müssen erhalten bleiben, damit Menschen am Leben bleiben. Zitat, seit einer Woche wartet die Welt, dass die Russen die Absichtserklärung endlich abgeben. Was müssen wir tun, damit das Töten aufhört, fragte Selenskyj. Er betont, auf Russland müsse der stärkste Druck, der möglich sei, ausgeübt werden, damit der Kreml seinen Wunsch aufgebe, Menschen zu töten. Selenskyjs Besuch in Deutschland findet inmitten einer durch Merz neu angefachten Debatte über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern durch Deutschland an Kiew statt. Merz hatte schon Anfang der Woche mit Aussagen, es gebe, Zitat, keinerlei Reichweitenbeschränkung mehr für an die Ukraine gelieferten Waffen der Diskussion neues Futter gegeben. Der Kanzler verwies in seiner Aussage auf entsprechende Absprachen mit europäischen Verbündeten und der USA. Taurus-Marschflugkörper können mehr als 500 Kilometer weit fliegen. Bereits vor seinem Amtsantritt hatte sich Merz klar für eine Taurus-Lieferung an die Ukraine ausgesprochen. Derweil droht die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg noch stärker unter Druck zu geraten. Das russische Militär habe im Nordosten der Ukraine etwa 50.000 Soldaten zusammengezogen und bereite offenbar eine neue Offensive vor, hatte Selenskyj zuletzt gewarnt. Dabei äußerte er die Vermutung, Russland könne mit einem Vorstoß in Sumy versuchen, eine Pufferzone entlang der Grenze zu schaffen. Pläne dieser Art hatte kürzlich Russlands Präsident Wladimir Putin angedeutet. Gegenüber der ukrainischen Region Sumy liegt auf russischer Seite die Grenze, die Oblast Kursk. Hier hatte die Ukraine im vergangenen August eine Offensive gestartet. Der Kreml behauptet, die Region sei vollständig zurückerobert worden, was die Ukraine bestreitet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das zuerst von Friedrich Merz hören, aber allem Anschein nach hören wir es immer wieder und das ist jetzt der zweite Artikel, den wir dazu verarbeiten. Es ist wichtig und richtig meiner Ansicht nach anzuerkennen, dass dieser Krieg logischerweise zur Folge hat, dass der auch auf Seiten Russlands, besonders was Infrastruktur und die Belieferung der Front angeht, geführt werden muss. Wladimir Putin ist nicht an einem Frieden interessiert. Wladimir Putin hat ein Treffen in Istanbul vorgeschlagen, um direkte Friedensgespräche zu veranstalten und hat die dritte Garde geschickt. Es wurden 1000 Gefangene ausgetauscht auf beiden Seiten. In Schlussfolgerung gab es den größten Drohnenangriff seit langem aus Russland. All diese Sachen signalisieren keinen Frieden. Und das ist so offensichtlich, dass sogar Donald Trump das begriffen hat. Und jetzt geht es wirklich nicht mehr offensichtlicher. Wenn Donald Trump das sieht, dann gibt es keine Entschuldigung dafür, das nicht zu sehen. Wenn Donald Trump wirklich 3 Jahre nach Kriegsbeginn sagt, ich weiß nicht, was aus Putin geworden ist, der ist auf einmal so anders, dann muss wirklich der letzte Groschen ist auf dieser Welt gefallen. Dann ist wirklich der letzte Groschen gefallen. Wenn du jetzt noch argumentativ in eine andere Richtung segelst, dann segelst du, weil du das willst und weil du russische Propaganda verbreiten möchtest. So viel ist klar. Was ab heute auch klar ist, das Kabinett beschließt strengere Migrationspolitik. Das schwarz-rote Kabinett hat die Aussetzung des Familiennachzugs von Bürgerkriegsgeflüchteten beschlossen. Außerdem eigneten sich die Ministerinnen und Minister, die schnelle Einbürgerung von besonders gut Integrierten wieder abzuschaffen. Die schnelle Einbürgerung von besonders gut integrierten Migranten wieder abzuschaffen, ist wirklich ein Zeichen dafür, dass es bei der Debatte um Abschiebung und Grenzen schließen halt wirklich nicht um irgendwelche kriminellen Ausländer geht, sondern um Ausländer allgemein. Wir sind an einem Punkt angekommen, und das muss man einfach so sagen, der nicht ekelerregender sein könnte. Und ich bin sehr gespannt, wie man hier dann jetzt um ausländische Fachkräfte ringt. Wenn man die gut Integrierten, die nach allen Maßstäben, die dazu vorgesehen waren, auch wirklich exzellent integriert sein müssen, dann wieder von einer Einbürgerung abhält. Von wegen, es geht nur um die Illegalen. Von wegen, es geht nur um die Kriminellen. Beide Vorhaben, auf die sich die Union und die SPD geeinigt hatten, benötigen noch die Zustimmung im Bundestag. Insgesamt seien 3 Gesetzesänderungen im Bundeskabinett beschlossen worden, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt auf einer Pressekonferenz. Die sogenannte Turbo-Einbürgerung sei ersatzlos gestrichen worden. Deutschland ist übrigens Einwanderungsland, klar. Der Familiennachzug für subsidiäre Schutzberechtigte, also wichtig ist zu wissen, ne, subsidiär Schutzberechtigte sind Menschen, deren Heimatland ihnen Tod und Folter und Verfolgung droht. Das bedeutet subsidiärer Schutz. Ihnen droht in deren Heimatland Tod, Folter, Verfolgung. Der Familiennachzug für subsidiäre Schutzberechtigte wurde für 2 Jahre ausgesetzt. Zudem soll Dobrindt zufolge in das Aufenthaltsrecht wieder das Ziel der Begrenzung von Migration mit aufgenommen werden. Die Entscheidung gegen die Zusammenführung von Bürgerkriegsländern getrennten Familien sei nötig, Zitat, um den Politikwechsel bei der Migrationspolitik deutlich zu machen, sagte der CSU-Politiker. Geflüchtete mit subsidiären Schutz sind solche, die in Deutschland zwar kein Asyl- oder Flüchtlingsschutz bekommen, aber trotzdem bleiben dürfen, weil ihnen in ihren Heimatländern beispielsweise politische Verfolgung, Folter oder die Todesstrafe droht. Man muss das so ganz klar ausdrücken, damit ja wirklich klar ist, wie hier Politik gemacht wird. Das sind Menschen, die keinen Flüchtlings- oder Asylschutz bekommen, bei denen aber klar ist, dass ihnen in ihren Heimatländern Verfolgung, Folter oder Tod droht. Das ist komplett wahnsinnig. Das ist komplett wahnsinnig. Hier geht es nicht um die kriminellen Ausländers. Das ist Ausländerfeindlichkeit 1 und 1. Wenn du sowas sagst, dann machst du einfach die Checkliste für ausländerfeindlich. Das lässt sich anders nicht begründen. Es gibt dafür keine nicht menschenfeindliche Begründung. Ne? Von der CDU. Das C steht übrigens für Ausländer raus und nicht für christlich. Weiter heißt es hier in dem Artikel. Viele Menschen, die vor Bürgerkriegen geflohen sind, zählen zu dieser Gruppe. Geflüchtete mit einem subsidiären Schutzstatus haben bereits seit 2016 keinen rechtlichen Anspruch mehr auf den Familiennachzug. Seit 2018 gibt es ein Kontingent mit 12.000 Plätzen im Jahr, um einigen von ihnen das Nachholen von Kindern, Ehepartnern oder Eltern zu ermöglichen. Die sogenannte Turbo-Einbürgerung war erst vor einem Jahr von der damaligen Ampelregierung unter SPD-Führung eingeführt worden. Das muss man sich vorstellen. Unter SPD-Führung wurde die Turbo-Einbürgerung eingeführt. Die SPD ist jetzt übrigens, sitzt immer, die, versteht ihr?
Das ist Wahnsinn.
Es ist Wahnsinn. Damit konnten besonders gut integrierte Zugewanderte nach 3 Jahren eingebürgert werden. Dies soll zukünftig wieder frühestens ab 5 Jahren möglich sein. Die Pläne der neuen Regierung führen zur Kritik aus der Opposition sowie von Menschenrechtsorganisationen und Kirchen. Sie weisen unter anderem darauf hin, dass Familiennachzug und Einbürgerung die Integration beförderten. Die Kinderrechtsorganisation Save the Children, Bro, kritisierte den Beschluss. Der Familiennachzug sei einer der wenigen sicheren und legalen Wege für Kinder mit ihren engsten Angehörigen in Sicherheit zu leben. Bruder, die Bundesregierung wird mittlerweile von Save the Children angegangen. Oh, es ist ein Fiebertraum einfach. Es ist ein absoluter Fiebertraum. Ich werde mich niemals an die Normalisierung dieser Psychose gewöhnen. Ich kann mich nicht an die Normalisierung dieser Psychose gewöhnen. Weil das ist hier, das ist, es ist, ich kann das nicht. Ich kann diese Scheiße, das ist insane, Bro. Der Familiennachzug sei einer der wenigen sicheren und legalen Wege für Kinder mit ihren engsten Angehörigen in Sicherheit zu leben, sagte Maike Riebau, Leiterin der politischen Arbeit der Organisation. Zitat: Deutschland lässt besonders schutzbedürftige Kinder im Stich. Die psychischen Folgen für betroffene Kinder sei gravierend, zudem steige die Gefahr von Gewalt und Ausbeutung. Die Entscheidung sei auch migrationspolitisch falsch. Zitat: Wer seine Kinder vermisst, ist mit Kopf und Herzen nie ganz da. Das kann auch Integrationsbemühungen erschweren und Traumata verstärken. Besonders Frauen und Kinder zahlen den Preis, da sie in Krisengebieten zurückbleiben oder sich auf gefährliche Fluchtrouten begeben müssen. Ich werde mich niemals an die Normalisierung dieser Ausländerfeindlichkeit gewöhnen. Wirklich. Ganz ehrlich. Es ist wichtig und es ist wirklich wichtig anzuerkennen, dass das per se ausländerfeindlich ist. Hier geht es nicht um effiziente Hebel migrationspolitischer Maßnahmen. Das ist eins und eins der Ausländerfeindlichkeit. Migrationspolitische Maßnahmen bedeuten, Migrationspolitik zu verändern. Und das System der Migrationspolitik in Deutschland ist veränderungswürdig, denn es ist kaputt und funktioniert nicht so gut. Das funktioniert nicht so gut. Und man kann das ändern. Aber jetzt muss der letzte raffen, dass wenn Save the fucking Children, die Organisation rettet die Kinder, sagt, hä, was ist das denn? Das könnt ihr nicht machen. Dann fragt man sich, ob das nicht vielleicht langsam mal ankommen sollte, was da für eine Politik gemacht wird. Und das ist leider, und das muss ich auch sagen, mit der Positionierung des Innenministeriums bei der CSU war mir leider von vornherein klar, dass wir auf diese Zukunft zusteuern. Das hier ist klar gewesen mit der Ernennung des Innenministers und der Zugehörigkeit des Innenministeriums. Das Innenministerium in CSU-Händen ist ein Fiebertraum. Sondergleichen. Absolutes Chaos. Diese beschissenen Xer und ihre fremdenfeindliche Politik geht mir sowas von auf den Sack. Es geht mir so auf die Nerven, Mann. Also wirklich. Das ist so wirklich ein Fiebertraum, Alter. Das ist verachtungswürdig. Also wirklich dafür. Ich werde nie aufhören, sowas zu verachten. Ich kann nicht anders, als sowas zu verachten. Kann ich nicht. Es geht nicht anders. Das ist verachtungswürdig. Ganz ehrlich. Insane. Ausländer und Arbeitslose sind wieder mehr denn je die Schuldigen für alles. Ausländer und Arbeitslose. Das waren die Nachrichten, Ladies and Gentlemen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.